Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ich möchte euch mal ganz kurz ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Wie kommt das eigentlich? Wie finden wir eigentlich immer unsere Predigtthemen und so? Ja? Bei mir ist es meistens so, dass ich schon wochenlang, bevor ich dran bin, irgendwie so was auf dem Herzen habe, irgendwie so ein Thema oder so. Und dann weiß ich, ja, okay, gut. Und dann lasse ich mich da schon ein bisschen inspirieren und überlege mir schon, welcher Aspekt und so ist da dran. Aber diesmal war es irgendwie anders. Irgendwie saß ich letzten Samstag da und habe gedacht, nächsten Sonntag bist du dran. Irgendwie ist irgendwie noch nichts da, gell? Noch kein Thema. Mist, was mache ich jetzt? Da habe ich geguckt, der Benjamin ist morgen dran. Gucke ich mal, der Benjamin macht Jakobusbrief 1 bis 18 stand da so drin. Da habe ich gedacht, ist das vielleicht was? Soll ich vielleicht mit Jakobusbrief weitermachen? Da habe ich mir so durchgelesen und gedacht, ja, das wäre ein gutes Thema. Und Jakobus ist auch gut zum Jahresanfang so. Ja, der ist ja sehr direkt und gibt uns manchmal so, ja, schon ziemlich sehr konkrete Ratschläge und ist auch herausfordernd. Und da habe ich gedacht, okay, nehme ich mal so mit. Und am nächsten Morgen, Sonntagmorgens, habe ich so mein Handy angemacht und ich kriege ja immer so eine Benachrichtigung von der Bible-App, der Vers des Tages. Und ja, was kommt dann? Jakobus 1, Vers 19, also genau der nächste Vers nach dem, was Benjamin reingeschrieben hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann sehe ich das jetzt einfach mal als Bestätigung an. Und jetzt haben wir einfach beschlossen, machen wir da draußen eine kleine Predigtreihe, wenn das schon Gottes Wille ist hier. Und nächste Woche geht es dann auch weiter. Der Charlie hat sich da gleich angeschlossen. Also machen wir weiter im Jakobusbrief. Und ja, es wird herausfordernd, für mich selber auch. Ich habe selber auch an dem Text gesessen und habe gedacht, wow, was kann ich dazu sagen? Und habe mich da selber auch herausgefordert gefühlt. Ich hoffe, es geht euch heute genauso. Und Benjamin hat es ja letzte Woche schon ein bisschen gesagt, der Jakobus will uns ja nicht sozusagen die Leviten lesen, ja. Will uns kein schlechtes Gewissen machen oder will auf uns draufhauen, du Versager, du kannst nichts, sondern der ist ein Seelsorger, der kümmert sich um seine Schafe, der kümmert sich um uns, der will uns rüsten. Und im ersten Kapitel, wo wir ja letzte Woche schon angefangen haben, da geht es ja drum, in dem Teil von Benjamin 1 bis 18, da geht es um Anfechtungen, um Versuchungen, um innere und äußere Versuchungen. Und der Jakobus sieht ja, dass seine Gemeinde damals in Jerusalem angefochten war, zerstreut war und dass sie ja auf der Flucht war zum Teil. Und er wusste, ich muss die irgendwie zurüsten, ich muss die irgendwie ermutigen. Deshalb hat er ja da Tipps gegeben, wie man damit umgehen könnte. Und Jakobus will eins für seine Gemeinde, der möchte für jeden Einzelnen geistliches Wachstum haben. Ich glaube, das wollen wir auch, oder? Also ich will es jedenfalls für meine Gemeinde, dass jeder Einzelne, da wo er steht, wachsen kann im Glauben und im Geistlichen. Und er will da vor allen Dingen zeigen, wie wir gefestigt werden, um mit Anfechtungen und Versuchungen, die es ja immer wieder gibt, umzugehen, kleine und große. Ich sage einfach mal ein geistliches Fitnesstraining, ja, damit wir fit sind, auch für die Angriffe von außen. Und ich habe dann gesagt, welches Bild gibst du mir her? Was kann ich da, wie kann man das für uns ein bisschen veranschaulichen? Da ist mir das Bild von unserem Immunsystem gekommen. Das ist ja unser Abwehrsystem, ja. Immunsystem beschützt unseren Körper, das ist ganz wichtig. Wenn das Immunsystem schwach ist, dann haben wir es echt schwer. Wenn er angegriffen wird, unser Körper, von außen. Und der Punkt ist ja, das passiert ja ständig, das kriegen wir ja gar nicht mit, aber unser Körper wird ja ständig angegriffen. Wir sind ja ständig in Kontakt mit Viren, mit Bakterien, was so alles in unseren Körper reinkommt. Das sind ja irgendwie, keine Ahnung, Millionen oder Milliarden, die da einen Tag auf uns einströmen und uns in uns eindringen wollen und uns eigentlich ja, krank machen wollen. Aber wenn unser Immunsystem funktioniert, dann merken wir das gar nicht, dann kriegen wir das gar nicht mit. Erst wenn unser Immunsystem zu schwach ist oder wenn die Angriffe zu stark sind, erst dann macht sich das wirklich für uns bemerkbar. Dann sind wir einfach krank und müssen gucken, okay, jetzt müssen wir vielleicht zur Ruhe kommen, irgendwie das Immunsystem gucken, dass es damit klarkommt. Einige geistliche, wichtige Maßnahmen, um uns zu stärken gegen Angriffe, das haben wir gestern Morgen gemacht, wer gestern beim Gebetsmorgen mit dabei war. Die geistliche Waffenrüstung aus Epheser 6, die sich jeden Morgen anzuziehen. Wir haben das gestern einfach mal gemacht, zusammen, haben den Bibeltext uns nochmal gelesen aus Epheser 6 und haben dann im Gebet jede einzelne Teil dieser Rüstung haben wir uns im Gebet einfach angezogen. Und das ist so was Wichtiges. Ich habe da genau einfach eine kurze Zusammenfassung mitgebracht. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. nur ein Teil davon, aber das ist eigentlich was, wo wir uns jeden Tag ja schützen können. Aber jetzt kommen wir zu Jakobus. Sehr konkret, sehr auffordernd und sehr herausfordernd ist er. Gehen wir einfach mal in den Text rein. Wir schauen uns mal den ganzen Textabschnitt an, also den Rest vom Kapitel 1, Verse 19 bis 27 und danach gucken wir uns das in drei Teilen an. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemanden zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn, denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es echt herausfordernd. Ich denk dann immer, gucke ich mich an und denke dann, wie weit ist man manchmal von sowas entfernt? Aber wie klar ist doch Gottes Aussage da drin, hey, komm ins Handeln, tu das. Und auch die anderen Dinge. Ich möchte jetzt mit euch meinen ersten Abschnitt nochmal genauer angucken. Ich lese es einfach nochmal vor, also die Verse 19 bis 21. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid sofort bereit, jemanden zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Ja, es geht schon los. Seid bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Das ist für viele echt auch schon so eine Herausforderung. Aber es ist wahr, jemand, der den Leuten eher zuhört, als selber ständig zu reden und andere niederzureden, der kommt gar nicht so schnell in Rage, ja, und in Wut und in Zorn hinein, sondern der hört sich das erstmal alles an. Gutes Beispiel, wie es nicht geht, sehen wir, glaube ich, in diesen schrecklichen Politik-Talkshows im Fernsehen, die ich mir schon gar nicht mehr angucke, aber ja, die Zeit, die spare ich mir. Aber da ist es, glaube ich, jedes Mal so, dass die Leute, jeder will eigentlich sein Ding durchbringen, seine Position durchbringen und jeder redet die anderen nieder, man hört dem anderen eigentlich kaum zu, jeder haut nur seine Parolen raus und das endet dann ganz oft in irgendwelchen Streitereien. Die armen Moderatoren, die tun mir dann wirklich leid. Sie sitzen dann da und müssen irgendwie gucken, wie sie das wieder in den Griff kriegen. Ja. Was ist eigentlich Zorn? Zorn kommt ja nicht einfach so aus uns raus. Zorn ist eine Reaktion auf einen Reiz. Irgendwas reizt uns und es reizt uns zum Zorn. Und manchmal will uns vielleicht auch ganz bewusst jemand provozieren, weil er will, dass wir zornig werden. Ja. Kennt man vor allen Dingen auch gerne bei Kindern, ja, wenn der große Bruder oder so, die kleine Schwester oder den kleinen Bruder, jetzt will ich die mal richtig reizen, bis die zornig wird. Und das Interessante ist, das kann man sogar sehen, wenn jemand zornig ist, ja? Selbst wenn jemand probiert, es zu unterdrücken. Ich habe da so eine nette Geschichte gerade meiner Tochter die Woche mal abends vorgelesen, eine Gute-Nacht-Geschichte, da geht es um Vater und Tochter und die Tochter ist gerade ein bisschen trotzig und will was nicht anziehen und der Vater sagt mehrmals, jetzt zieht es bitte an und die macht es nicht. Und dann steht es so schön geschrieben und plötzlich sah man eine Falte im Gesicht des Vaters. Und plötzlich sah man auch im Gesicht der Tochter eine Falte. Ja, die Zornesfalte. Und dann dann ist so eine Situation, dann muss jemand zurückrudern, ja. Und dann hat der Vater sich wieder langsam, ja, und dann sind die Falten wieder verschwunden, ja. Zornesfalten, ja. Macht mal so eine Zornesfalte zu eurem Nachbarn, ob ihr das auch könnt. Hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, oder? Und übrigens, so ein Gesicht, gerade wenn es älter wird, kann man oft sehr viel lesen. Wie entwickeln sich die Falten, ja? Sind die Falten eher so nach unten, die Mundwinkel, oder eher so nach oben? Das sagt viel aus über die Menschen, wie die so in ihrem Leben tatsächlich so drauf sind. Ja, ich finde das echt hochinteressant. Je älter man wird, desto mehr entwickeln sich die Falten in eine Richtung. Und wenn es dann richtig und wenn es dann richtig weitergeht, ne, dann kommt noch die Zornesröte, ja? Dann wird man noch rot im Gesicht und dann wird es langsam echt kritisch. Das ist dann wie so ein Alarmknopf. Da gibt es bei uns auch jemanden in der Nachbarschaft, da sagen meine Kinder immer, der Mann, der ist witzig. Immer wenn er sich über seine Kinder aufregt, wird er immer ganz rot im Gesicht. Ja. Bei dem sieht man das halt auch ziemlich schnell. Ne? Das finden die immer so witzig. Und das ist dann für die auch noch ein Grund, den noch ein bisschen mehr zu reizen. Ja. So sind Kinder. Wie ist es mit dem Immunsystem, das Bild, was ich euch mitgeben will? Was ist da Zorn? Das kann man beschreiben zum Beispiel mit einer allergischen Reaktion. Der Körper reagiert auf irgendwas plötzlich allergisch. Der Körper reagiert auf irgendwas, da kommt irgendein Reiz und bumm, da muss er was dagegen machen. Und manchmal ist es dann eine Überreaktion. Der Körper reagiert viel zu arg und will kämpfen. Dabei ja, hat er sich vielleicht vertan. Und das Schlimme ist, der greift dann nicht nur die Dinge von außen an, sondern es kann dann nach innen gehen, dass der Körper gegen sich selber kämpft. Ja, wir kennen so Autoimmunkrankheiten, nennt man das, wo der Körper denkt, er muss irgendwas bekämpfen, bekämpft aber irgendwas Gutes eigentlich in sich selber. Ja. Das ist wirklich, Zorn ist eine körperliche Sache, das kann man messen, Stresshormone. Ja. Und wenn die mal im Blut dann so sind und dann kommen so diese Wallungen und dann geht es los. Da gibt es aber, dagegen sollte man schnell was tun. Da gibt es so ein paar Psychotricks. Ja. Bin ja so ein Hobbypsychologe. Zwei Tipps will ich da euch mitgeben. Das eine ist, habe ich mal von einer Psychologin gelesen, das fand ich echt witzig, die aus Bayern kommt und die hat dann gesagt, also meine Mutter, wenn die in so einer Situation war, wo so, oh, hat sich sowas hochgeschaukelt oder die Kinder waren so frech oder so, dann hat die nicht gleich reagiert, sondern hat dann so gesagt, ja, wie finde ich das denn jetzt? Also die hat erst nochmal die Frage gestellt, wie finde ich das jetzt? Und da hat sie nochmal ein paar Sekunden Zeit gewonnen und konnte vielleicht nochmal das in die eine oder die andere Richtung lenken. Muss ich jetzt wirklich einen Zornanfall kriegen oder kann ich vielleicht sagen, ach, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht. Ja, die hat nochmal zwischen diesen Reiz und die Reaktionen nochmal so eine kurze Überlegenszeit. Und ja, wie finde ich das denn jetzt? Da kann man immer sagen, ah ja, war ja nicht so schlimm. Ja. Aber so kleiner Trick, so nochmal kurz sich selber zum Überlegen zu bringen. Und der andere Trick geht übrigens auch, wenn man gerade schlecht gelaunt ist oder so. Man kann seine Stresshormone überlisten, indem man einfach lächelt. Ja. Also es ist echt bewiesen, wenn man so diese Bewegung macht das mal alle. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, aber tatsächlich, da werden dann Glückshormone freigesetzt, ja, wenn man das so 30 Sekunden bis eine Minute macht. 30 Minuten noch besser, dann bist du der glücklichste Mensch der Welt. Aber tatsächlich, dann produziert der Körper Glückshormone und dann kann man zumindest mal so ein bisschen wieder runterkommen. Ne? Also so ein kleiner Tipp, wenn du irgendwie gerade so merkst, geh vielleicht irgendwo hin, wo man dich nicht sieht und dann einfach 30 Sekunden das machen. Und wenn es eine Grimasse ist, auch wenn dir gar nichts zum Lachen zumute ist, das funktioniert wirklich. Ja, zumindest kannst du dann dein Stresshormonlevel wieder ein bisschen runterfahren. Und ja, einfach so ein paar kleine Tipps, weil ich nehme das wirklich ernst, was da in der Bibel drin steht. Da steht wirklich drin, im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Und ich glaube, das ist eine sehr konkrete Sache, die Jakobus uns wirklich sagen möchte. Es geht natürlich da auch um das Thema Selbstbeherrschung. Er kennt diesen Ausdruck, wenn jemand zu dir sagt, jetzt beherrsch dich doch mal. Ja, da geht es genau darum. Wer herrscht eigentlich in dem Moment über mich? Wer herrscht da über mich? Bin ich das? Sind es irgendwelche Stresshormone? Welcher Geist herrscht da gerade über mich? Ja, das ist die Situation, wo man vielleicht gucken muss, okay, wie komme ich da wieder raus aus der Nummer? Ja, und dann gibt er uns noch den Vers 21 mit. Deshalb trennt euch von aller Schuld und allem Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch legt. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Also wir sollen Gottes Botschaft annehmen. Und jetzt geht's weiter, jetzt kommt der zweite Teil. Da bleibt er nicht stehen, nicht einfach irgendwelche Botschaften annehmen, sondern er sagt, allerdings genügt es nicht, seine Botschaft nur anzuhören. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es danach wieder vergisst, sondern auch ganz danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Von was redet Jakobus hier? Er prangert sozusagen unsere Konsumhaltung an, dass wir einfach uns hinsetzen und sagen, ach, lassen wir uns mal berauschen von diesem Wort. Ziehen wir uns mal ein bisschen Gottes Wort rein, ziehen wir uns mal ein bisschen die Bibel rein, hören uns das mal an. Und eben haben wir noch die Bibel gelesen, na, was steht da so drin? Ah ja, alles gut. Drehen uns rum, leben aber gerade so weiter wie vorher und alles ist wieder ganz normal. Ist das der Sinn von Gottes Wort? Ich nenne das jetzt einfach mal so ganz provokativ geistliches Alzheimer. Ja? Wir lesen eben was, drehen uns rum und haben es schon wieder vergessen. Oder diese Haltung nenne ich jetzt einfach mal geistlicher Couch-Potato. Ja? Ich setze mich so gemütlich hin und ziehe mir das rein, so wie vom Fernseher und oh, alles wunderbar. Aber wenn ich wieder von der Couch aufstehe, wenn ich es überhaupt tue, dann ist alles wieder vergessen. Das ist das, was er meint mit diesem Beispiel, der Mann, der in den Spiegel schaut. Und er hat, glaube ich, bewusst einen Mann genommen. Ich glaube, mit einer Frau ist das anders. Die Frau, die guckt anders in den Spiegel, ja. Die guckt sich da richtig an, ja? Deshalb der Mann. So sind wir Männer da. Also ich bin auch einer, der vom Spiegel wirklich nur steht, wenn es irgendwie nötig ist, um mich zu rasieren. Und wahrscheinlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, hast du irgendwo gerade einen Pickel oder sowas, würde ich wahrscheinlich alles nicht wissen, ja. Das ist für mich einfach so reingucken und gut ist. Aber Gott gibt uns sein Wort, die Bibel. Die Bibel sollte unser geistlicher Spiegel sein, wo wir reinschauen, wo wir nicht nur das lesen, was da drin steht, sondern wo wir auch uns drin sehen. Wo stehen wir gerade mit diesen Dingen? Wo sind wir? Und einen gründlichen Blick da reinwerfen. Und dann sagt der Christ, als Christ muss das vollkommene Gesetz der Freiheit, das müssen wir durchschauen, da müssen wir reingucken. Und jetzt sagst du vielleicht, Gesetz und Freiheit, wie passt das denn zusammen? Ja? Gesetz ist ja was Einengendes und Freiheit ist ja was ganz anderes. Ja? Aber muss ich dir sagen, Gottes Gesetz ist eben anders als so eine Verfassung oder so ein Strafgesetz. Ja? In Johannes 8, Vers 31 bis 32 sagt Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, also wirklich bekehrte Juden, hat Jesus gesagt, wenn ihr an meinem Wort festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Es geht also nicht um irgendein Gesetz, sondern es geht um die Wahrheit. Und ich glaube, das kann auch manchmal nicht schaden, wenn man wie auf der Autobahn so seine Leitplanken hat, ja, wo man einfach weiß, innerhalb dieser Leitplanken habe ich Freiheit. Okay, ich sollte nicht auf die andere Spur rüberkommen. Ja? Nehmen wir mal an, die Leitplanken sind auf meiner Spur. Hey, da kann ich mal langsam fahren, da kann ich mal rüberfahren, mal überholen. Da habe ich meine Freiheit und kann vielleicht auch mal eine Auszeit machen auf dem Autorasthof oder sowas. Ja? Aber da habe ich meine Freiheit. Aber ich habe irgendwelche Grenzen. Ich glaube, ohne Grenzen zu leben, und das macht man ja auch in der Erziehung so, das sagt man auch, Kinder brauchen irgendwo ihre Grenzen. Ich glaube, das brauchen wir. Und das ist einfach Gottes Wort. Was ist, wenn diese Grenzen wirklich die Wahrheit sind? Dann ist es doch genial, oder? Da muss ich doch keine Angst davor haben, dass ich irgendwie jetzt begrenzt lebe oder dass ich irgendwie nur nach irgendwelchen Regeln lebe. Kommen wir gleich noch dazu. Was bedeutet das für unser Immunsystem, Täter des Wortes zu werden oder ins Handeln zu kommen? Wir brauchen gewisse Nährstoffe. Wir brauchen Vitamine, Vitalstoffe, was da alles mit dazugehört. Das wissen wir alles, ja? Manchmal brauchen wir auch Medizin, wenn das Immunsystem mal zu schwach ist oder die Angreifer zu stark sind. Aber was müssen wir tun, wenn der Arzt uns Medizin verschreibt oder Vitamine? Die auf den Nachttisch legen und sagen, gut, jetzt habe ich Vitamine? Nein, wir müssen sie erstmal einnehmen, das ist klar, sonst können sie nicht wirken. Aber was machen wir dann damit? Das geht noch weiter. Medikamente wirken nicht immer gleich, sondern die haben einen positiveren Effekt, wenn wir auch tatsächlich eine positive Einstellung zu denen haben, wenn wir daran glauben, dass sie auch helfen. Ja? Es gibt ja den Placebo-Effekt, wo man sogar quasi Medikamente ohne Inhaltsstoffe nimmt und selbst die wirken. Aber bei normalen Medikamenten ist es auch so einfach, wenn man eine positive Einstellung dazu hat und sagt, ja, ich glaube daran, dass es auch hilft, dann hilft es auch besser. Ja? Und wenn man dann so, vielleicht so eine Krankheit hat, die vielleicht äußerlich sichtbar ist, dann geht man vielleicht wirklich zu dem Spiegel und guckt sich mal so an, wie geht es mir jetzt? Geht es mir jetzt besser oder geht es mir jetzt schlechter? Brauche ich mehr von den Medikamenten oder vielleicht weniger? Ja? Da müssen wir schauen, wie geht es uns damit? Wir brauchen Vitamine, wir brauchen manchmal auch Medizin und wir brauchen manchmal eine andere Dosis. Und da müssen wir sensibel dafür werden und einfach in diesen Spiegel reinschauen, in die Bibel reinschauen und sagen, was brauche ich jetzt gerade, wo stehe ich gerade und was muss ich auch tun. Der letzte Satz von dem Abschnitt ist wieder, ja, was Geniales. Das sagte einfach, wer Gottes Willen tut, der kann sich glücklich schätzen. Denn Gott wird alles segnen, was er tut. Und das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen. Wir wollen doch, dass Gott alles segnet, was er tut, oder? Was wir tun. Jetzt kommt der dritte Abschnitt. Echte Frömmigkeit. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst etwas vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Wer Gott wirklich dient, der redet nicht irgendwelches unüberlegtes Zeug. Ja? Klar, ist manchmal schwierig, gebe ich zu, aber so, wenn man tatsächlich so da weiter am Wachsen ist, dann merkt man plötzlich, was man vielleicht sagen sollte und was man nicht sagen sollte. Und für Frömmigkeit helfen keine religiösen Rituale, ja, irgendwelche Praktiken. Ich mache das und dann ist das oder ich stelle mich irgendwie hin und bete, ja, und da muss man auch aufpassen. Also bete einfach nur so zum Schein oder einfach, weil man das so macht, sondern es geht um das Persönliche. Ich nenne das einfach, anstatt echte Frömmigkeit, das klingt irgendwie für mich so ein bisschen fern, authentisch als Christ sein. Authentisch als Christ zu leben. Ja, ich habe für mich so ein Planungsbuch für das ganze Jahr und da mache ich mir auch immer so einen Wochenplan und da sind auch so ein paar Werte drin und so, was möchte ich, was sind meine längerfristigen Dinge? Und da steht bei mir immer drin, authentisch als Christ sein. Es ist mir wichtig, dass ich auch tatsächlich ja, das lebe, was in der Bibel steht, dass ich da hinkomme. Dass ich natürlich ja, als Verantwortlicher in der Gemeinde auch das lebe, was ich auch predige, ja, dass ich mich nicht hier hinstelle und halte hier eine tolle Predigt, was alles sein sollte und wer mich dann privat sieht, der denkt, hä? Das ist totaler Kontrast, ja, das ist auch herausfordernd natürlich, wenn man so in einer Position ist, wo man ja vielleicht auch ein bisschen mehr beobachtet wird, aber andererseits auch echt ein Ansporn zu sagen, ja, ich will auch danach leben, ich will authentisch leben. Ich will nicht, dass die Leute irgendwie denken, guck mal der hier. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich war mal bei der Arbeit, bin dann in den Pausenraum rein und habe irgendwie so einen lockeren Spruch losgelassen. Und da sagt jemand von meinen Kollegen wirklich zu mir, das war jetzt aber nicht christlich, Christian. Und ich so, bam. Das hat gesessen. Ja, da habe ich mir gedacht, oh, okay, ich stehe doch irgendwie unter Beobachtung. Ja, auch wenn ich ja jetzt nicht immer als der große Christ darum, aber ja, die Leute wissen das irgendwie schon und gucken schon irgendwie, wie lebt der. Ja, und da habe ich mir gedacht, boah, okay, hey, ich muss tatsächlich gucken, ja. Authentisch als Christ und manchen flotten Spruch vielleicht, auch wenn er manchmal kommt, vielleicht einfach mal auf die Zunge beißen, ja, sagen, okay, habe ich mir jetzt gedacht, aber das spreche ich jetzt besser nicht aus. Das ist echt eine Herausforderung, vielleicht nicht nur für mich, vielleicht kennst du das auch, diese Geschichte. Seine Zunge im Griff zu haben, auch das ist eine Form von Selbstbeherrschung. Da sind wir wieder beim Thema Selbstbeherrschung, wie vorhin auch bei der Wut. Vers 27, ja, steht ja drin, das ist wirkliche Frömmigkeit hier in der Übersetzung Hoffnung für alle. In der älteren Übersetzung, kennen viele ja auch noch, bei Luther zum Beispiel, steht da drin, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Das ist das, was man vielleicht mehr so kennt, so, wenn man älter als 40 ist, reiner und unbefleckter Gottesdienst. Mit dem Gottesdienst ist keine Veranstaltung gemeint, ja, nicht das, was wir jetzt gerade machen. Und das Reine und Unbefleckt ist auch keine Anforderung ans Putzteam. Hey, ein bisschen besser zu putzen oder zu gucken, dass hier alles sauber ist, damit wir einen sauberen Gottesdienst hier feiern können. Nein, das ist es nicht, sondern damit ist einfach gemeint, das Bemühen von dir als Gläubigen, tatsächlich dein Verhalten und deinen Charakter mit Gott in Einklang zu bringen und zu gucken, dass es rein und sauber zugeht in deinem Inneren. Heute wird man sagen, dich mit Gott zu synchronisieren, ja, wie in der Technik. Ja, alles wird synchronisiert, sich nach ihm auszurichten und immer zu gucken. Synchronisieren finde ich so schön, wenn man ein Handy oder was hat. Das guckt dann alle paar Minuten, okay, was passiert in der Cloud, was ist da, und ich synchronisiere mich damit, ich synchronisiere meinen Kalender. Meine Frau hat einen Termin angetragen, eine Minute später, zack, habe ich den auch da drin. Ja. Das finde ich genial als Bild, synchronisieren, mit Gott in Einklang zu sein. Und was ist nun diese wirkliche Frömmigkeit oder dieser unbefleckte Gottesdienst? Es geht darum, sich möglichst moralisch unbefleckt zu halten, sauber zu bleiben. Ja. Gerade bei den Kollegen eben, manchen flotten Spruch vielleicht jetzt nicht rauszuhauen. Sich nicht vom gottlosen Treiben dieser Welt verführen zu lassen, steht da ja auch drin. Das war ja auch mit das Thema von letzter Woche, von Benjamins Predigt, wo er das Beispiel von dem Botschafter gebracht hat. Als Botschafter lebt man in einer fremden Welt und so leben wir als Christen in einer fremden Welt. Und der Tipp von letzter Woche war, wer weiß es noch, welches Tier? Ja, die Wildschweine, die Gescheiten, die richtigen Wildschweine rauszusuchen, wenn du in einer Truppe unterwegs bist, ja? Die richtigen Menschen rauszusuchen, die dich auch positiv beeinflussen, gerade in dieser Welt. Ja? Benjamin hat es erzählt, wie er in der WG gelebt hat mit Leuten, die halt Gott nicht kannten. Er hat ihn das irgendwie eher in eine andere Richtung gebracht. Ja? Und das hat ihn nicht so positiv beeinflusst. Deshalb ist wichtig, natürlich leben wir in der Welt. Und es ist wichtig, dass wir Kontakt haben mit vielen Leuten. Ja? Das möchte auch Gott. Wir sind eben nicht irgendwie eine Gruppe, die sich hier absondert und sagt, wir sind Lebende nur für uns. Nein, Gott hat uns in die Welt hinausgesandt. Aber für uns persönlich müssen wir gucken, was sind die Menschen, die uns beeinflussen? Tun die uns gut? Bringen die uns in die richtige Richtung? Oder bringen die uns in die falsche Richtung, nämlich von Gott weg? Das ist wichtig. Das ist ein Selbstschutz für uns selber. Menschen, die uns gut tun. Und dabei geht es, auch da geht es nicht um fromme Handlungen oder Beachtung irgendwelcher Regeln, um möglichst fromm dazustehen. Das wäre Religion. Regeln, Regeln, Regeln. Das tust du nicht. Und du musst dreimal am Tag beten und du musst das und das machen. Das ist Religion. Wir wollen keine Religion leben. Wir wollen den Glauben, den lebendigen Glauben erleben. Mit dem lebendigen Gott. Und der ist eben anders. Und das Ziel unseres geistlichen Lebens ist ein reifer Lebenswandel irgendwann zu bekommen. Ja, das ist natürlich ein Prozess. Da sind wir alle irgendwo auf irgendeinem Teil des Weges. Der eine hier, der andere schon ein bisschen weiter. Und das Ziel nennt die Bibel die Heiligung. Und das ist so ein Wort. Ha. Jesus will uns heiligen. Ja? Dafür hat er uns berufen. Er will uns heiligen. Wie schaffen wir das? Ganz wichtig ist es, festes Vertrauen in Gott zu haben. Festes Vertrauen in Gott zu haben, festes Vertrauen zu haben in sein Wort. Wieder das Beispiel von der Medizin und von dem Immunsystem. Ja, zu sagen, ja, diese Medizin hilft mir, diese Medizin wirkt, wirklich den Glauben zu haben und sich dann darauf zu verlassen. Und in den Spiegel zu schauen der Bibel und fest in Gottes Wahrheit sich zu verwurzeln. Wie so ein Baum, diese Wurzeln da rein zu hauen, damit die in die Erde, damit die einfach kaum noch rauszukriegen sind. Und diese Wahrheit im Leben umzusetzen. Täter des Wortes zu werden, heißt es. Täter des Wortes zu werden, das auch umzusetzen. Das ist der beste Schutz vor Anfechtungen und Versuchungen. Denn die werden kommen. Die kommen in jedermanns Leben. Es gibt immer schwierige Situationen und es gibt Probleme. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Es gibt diese Probleme und da ist es wichtig, wie reagieren wir drauf? Reagieren wir so oder bleiben wir da im Glauben drin? Diese Dinge sind die Vitamine oder die Medizin in unserem Leben, die wir einfach brauchen. Das ist jetzt heute ein sehr geistliches Thema, ich weiß. Ja, alles sehr geistlich und alles sehr ins Innenleben, aber das hat auch manchmal Auswirkungen auf das Außenleben, das geistliche und das wahre Leben und das körperliche kann man nicht voneinander trennen. Und da habe ich die Woche echt ein cooles Zeugnis gehört, das will ich euch einfach zum Schluss noch mitgeben. Wo man sieht, Geistliches hat auch Auswirkungen auf Körperliches. Und zwar ist es von einem Mann, habe ich ein Zeugnis gehört, der ist zum Glauben gekommen, hat sich bekehrt und hat so seine ersten Schritte gemacht, ja, so ein Frischling, haben wir das letzte Woche genannt, so eine kleine Wildsau hier im Glauben, hier, die so langsam so als Frischling so heranwächst und so durchs Leben tollt. Und hat sich dann so ein bisschen angeguckt und hat sich gemerkt, oh, mein Körper ist voller Tattoos. Und wenn ich die so angucke, Totenkopf, teuflische Symbole und so weiter, alles, was er früher mal ganz cool fand, hat gemerkt, das passt irgendwie nicht zu mir, das passt nicht zu mir. Ich habe mich hier jetzt bekehrt. Und er war kurz vor der Taufe und ist zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, Pastor, ich will mich taufen lassen, aber ich habe echt ein Problem mit dem ganzen Zeug hier. Ne? Und der Pastor hat gesagt, ja, das stimmt. Kann man ja vielleicht was dagegen machen. Guck doch mal, das kann man ja auch wieder irgendwie wegbekommen. Ne? Informier dich doch mal, wäre doch gut, wenn das irgendwie weg wäre bis zu deiner Taufe. Hat er das gemacht, ist da extra in so einer Hautklinik und hat es angucken lassen. Und die haben gesagt, oh, das ist ziemlich viel und so. Ja, kann man schon machen. Und dann haben sie gesagt, was es kosten wird. Und dann hat er gesagt, boah, nee, so viel, die Mittel, die habe ich nicht. Ha, schwierig, kann ich mir nicht leisten. Er ist zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, ja, also funktioniert nicht, ist so teuer und so, aber ja, es geht ja eigentlich auch ums Innerliche bei der Taufe. Ne? Das ist ja mal das Allerentscheidende. Wenn ich mich innerlich bekehrt habe und wirklich mich entschieden habe, ist es okay. Der Pastor hat gesagt, ja, das stimmt. Also machen wir, dann taufen wir dich. Und dann kam der Tag der Taufe und die haben das so gemacht, wie wir das auch machen. Also nicht irgendwie so ein bisschen Wasser auf die Stirn, sondern gesagt, in irgendeinem Becken oder in irgendeinem See, komplett untergetaucht, bis zum letzten Haar. Und dann ist er wieder aus dem Wasser aufgetaucht. Und die Tattoos waren weg. Tattoos waren weg, ja. Das Geistliche darf man manchmal nicht unterschätzen. Ja? Manchmal hat es so einen Einfluss auf uns, auch auf den Körper. Ja, lasst mich nochmal zusammenfassen. Wie können wir geistlich wachsen? Ja? Was sagt uns jetzt zumindest Jakobus dazu? Es gibt natürlich noch viele andere Dinge. Jakobus gibt uns da diese drei wertvollen Tipps. Erster Tipp, Selbstbeherrschung. Guck, wie du deine Selbstdisziplin, deine Selbstbeherrschung in den Griff kriegst. Zum Beispiel im Umgang mit der Wut. Ja? Er sagt ganz deutlich, die Wut kommt nicht von Gott und in dem Zustand wirst du keine guten Dinge vollbringen. Guck, wie du mit deiner Wut umgehst. Das Zweite, Gottes Wort zu hören, ja, aber es auch umzusetzen. Also das sind zwei Schritte. Wenn du schon Gottes Wort regelmäßig studierst, super. Aber überleg dir auch immer, wie setze ich das um? Ja? Unser Buch, da, das wir da hinten liegen haben, so mit kleinen Abschnitten, jeden Tag ein halbes Kapitel aus dem Neuen Testament, da sind immer Fragen mit dabei und die letzte ist auch immer so eine Umsetzungsfrage. Ja? Was kann ich heute konkret tun? Sowas sich jeden Tag vorzunehmen. Wenn ihr wollt, es gibt noch von den Büchern, die liegen da hinten aus auf dem Büchertisch. Kann man sich gerne so mitnehmen oder einfach 6 Euro irgendwo in irgendeine Kasse werfen. Ja? Aber wir schenken euch es auch gerne. Das ist echt ein gutes Buch. Mit 3 verschiedenen Fragen immer jeden Tag und kleine Abschnitte. Das kann man in 10 Minuten pro Tag tatsächlich durcharbeiten. Und das Dritte, authentisch als Christ leben. Ich weiß, es ist ein hoher Anspruch, aber das zu tun, was Gott von uns möchte und dabei auch unsere Zunge zu zügeln. Ja? Da gibt es einige Sprüche bei den Sprüchen Salomos, ja, zu dem Thema. Haben wir auch schon mal hier behandelt, was die Zunge alles für Schaden anrichten kann. Und vor allen Dingen, wenn das, was wir reden, nicht mit dem übereinstimmt, mit dem, wie wir leben und was wir tun. Und wenn es eben nicht mit Gottes Wort übereinstimmt. Wenn wir das tun, dann wird unser Handeln, dann wird Gott unser Handeln segnen. Wer Gottes Wort richtig hört, der wird Taten folgen lassen. So soll es sein. Und jetzt will ich dich einfach noch mit dieser letzten Frage hier in den Tag schicken. Was willst du heute tun, um das Gehörte in dem Wort Gottes, was du hörst, zur Tat werden zu lassen tatsächlich? Ja? Stell dir vielleicht einfach mal jeden Morgen diese Frage. Was will ich heute tun, um Gottes Wort in die Tat umzusetzen? Und geh mal mit diesem Fokus in den Tag hinaus. Werde ein Täter des Worts. Amen.